Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Eine wunderbare Verheißung, die uns für diesen Sonntag und für diese Woche gegeben ist. Ich denke an jemanden, die mir gestern Abend sagte, ja, wenn das wahr ist, das brauche ich. Das gilt für mich. Und so möge es für manchen von uns gelten, dass Gott das, was er verspricht, wahr macht. Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst hier in der Hoffnungskirche. Gott macht heil, was zerbrochen ist. Er macht stark, was schwach ist. Er richtet auf, was geknickt ist. Das ist das Thema dieses Sonntags. Das hören wir in den Texten der Bibel und der Predigt. Lasst uns diesen Gottesdienst miteinander feiern. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Ein besonderes Willkommen auch dem Gitarrenchor, der sich da auf unserer Empore versteckt hat. Seid ihr eigentlich da? Okay, das glauben wir auch mal. Und nachher werden wir euch dann noch hören. Schön, dass ihr mit dabei seid. An der Orgel heute Frau Elisabeth Joachim aus Steenfelde und unter ihrer Begleitung wollen wir nun miteinander Gott loben und das erste Lied anstimmen. Da kommt nochmal der Wochenspruch, den hätten wir schon sehen können. Und jetzt singen wir das Lied Nummer 447, die hier angezeigten Verse. Gott, du machst heil. Vor dich bringen wir unsere Not. Vieles ist zerbrochen in unserem Leben. Und vieles haben wir zerbrochen. Mit ungeschickten Händen, mit hartem Herzen, mit unserem Eigensinn. Heile Gott, was durch uns zerstört wurde, und bring uns wieder zurecht durch deine Barmherzigkeit. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Herr, erbarme über uns. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasst uns miteinander beten. Gott, wir bauen darauf, dass du das geknickte Rohr nicht zerbrichst und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Jesus Christus, du kannst unser Leben heil machen. Öffne unsere Ohren, dass wir dein heilsames Wort hören. Berühre unsere Herzen, dass wir deine Liebe spüren. Rühre unsere Lippen an, dass wir einstimmen in den Lobgesang der Erlösten. Amen. Wir freuen uns auf den Gitarrenchor.
Aufgekühlt und manchmal. lese aus Jesaja 29, Verse 17 bis 20. Es ist nur noch eine kurze Zeit, dann soll der Libanon ein Fruchtgarten werden. Und der Fruchtgarten soll wie ein Wald geachtet werden. Und zu der Zeit werden die Tauben die Worte des Buches hören. Und die Augen der Blinden werden aus dem Dunkel und Finsternis sehen. Und die Demütigen werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Armen unter den Menschen werden wieder fröhlich sein über den Heiligen Israels. Wenn die Tyrannen ein Ende haben und es mit den Spöttern aus sein wird und alle vernichtet sein werden, die nur Unheil stiften wollen. Amen.
Ich lese aus Markus 7, die Verse 31 bis 37. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem weitersagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Halleluja.
Mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen nun zusammen singen das Lied aus dem Gesangbuch Nummer 585, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Und während wir dieses Lied singen, wird die Kollekte des heutigen Sonntags eingesammelt. Unserer Kirche ist sehr viel daran gelegen, dass die Schüler und Schülerinnen an den Schulen einen guten Religionsunterricht bekommen. Und darum ist unsere Kollekte heute in allen Gemeinden unserer Landeskirche für die Aus- und Fortbildung von Religionslehrern und Religionslehrerinnen gedacht. Herzlichen Dank für eure Gaben. Liebe Gemeinde, als Predigttext für den heutigen Sonntag haben wir noch einmal eine Geschichte, wo Gott ein großes Werk tut, ein Wunder vollbringt und einem Menschen geholfen wird. Der Predigttext steht in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel. Und da lesen wir Folgendes. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann hereingetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei seiner Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Knöchel und Füße fest, und er sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel. Er lief umher und sprang und lobte Gott. Gott, dazu hilf du uns, dass auch wir dich loben, weil du uns so viel Gutes tust. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, nachdem ich gesehen hatte, wer heute den Dienst als Kirchenvorsteherin und als Kirchenvorsteherinnen ausführen, nämlich Renate Lücken de Vries und Julia Friesen, da habe ich überlegt, bevor ich meine Gedanken zu diesem Predigttext sage, frage ich doch mal jemanden, wie die darüber denkt. Julia, ich hatte dich gebeten, vielleicht gehen wir mal kurz dahin. Julia, du hast die Geschichte gehört von einem Menschen, der lahm ist. Das bist du nun glücklicherweise nicht. Und du kannst deine Wege machen, wenn auch ein bisschen beschwerlicher, als das bei unsereins der Fall ist. In der Geschichte hieß es, der Mann war lahm von Geburt an. Jetzt dürfen wir dich einfach mal fragen, war das bei dir auch so oder ist das später gekommen?
Ja, bei mir war es genauso. Meine Behinderung kommt durch den Sauerstoffmangel unter der Geburt. Das heißt, dass meine Muskeln sich anspannen und nicht wieder locker werden. Und dadurch kann ich nicht laufen oder sehr beschwerlich laufen.
Und wie lange hat das gedauert oder wie alt warst du, bis du dann so laufen konntest, wie du jetzt läufst?
Im Alter von 12 Jahren habe ich angefangen, mit Stützen zu laufen.
Wahnsinn, vorher nicht?
An der Hand von Mama vorher, aber das war keine Selbstständigkeit. Ich wollte immer selbstständig werden.
Ja, und das hast du auch geschafft. Ja, du hast das gesagt, bei der Geburt. Es heißt immer wieder, das ist der kritischste Moment im Leben eines Menschen. Der Moment der Geburt. Und das ist nicht selbstverständlich, dass das immer alles gut geht. Mich würde es wirklich interessieren, und darüber habe ich vorher nachgedacht, die Geschichte, die wir gehört haben. Der konnte auch nicht gehen, auch sein Lebtag nicht gehen. Ja, und dann auf einmal kamen Johannes und Petrus und alles war gut und er sprang umher. Was denkst du eigentlich und wie geht es dir, wenn du so eine Geschichte hörst oder wie die andere, die Renate vorher gelesen hat?
Ich denke, dass Gott drei Möglichkeiten der Heilung benutzen kann. Eine Spontanheilung, wo es dann sofort eben geht, steh auf und geh. Eine zweite Möglichkeit der Heilung, die bei mir passiert ist, im übertragenen Sinne, dass man mit den Einschränkungen gut im Leben zurechtkommt, dass Gott einen trägt. Und eine dritte Möglichkeit der Heilung, die bei mir auch irgendwann mal eintreten würde oder bei uns allen, die wir uns mit unseren Lasten plagen, wir bekommen irgendwann mal einen neuen Körper im Himmel und dann ist dieser vergängliche Körper einfach weg und da brauchen wir uns keine Sorgen drüber zu machen.
Ja, das finde ich total beeindruckend. Danke für das, was du dazu gesagt hast. Und es ist ja wirklich so, wir haben jetzt am vergangenen Freitag noch diesen Abschnitt wieder gehört aus der Bibel, wo das beschrieben ist, dass wir einmal der Zeit entgegengehen, wo es keine Lähmung mehr gibt und keine Schmerzen mehr gibt und kein Leid mehr gibt. Toll. Und darauf freuen wir uns und dem gehen wir entgegen. Julia, wir wollen es heute mal hiermit gut sein lassen. Aber ganz, ganz vielen Dank, dass ich dich so persönlich fragen durfte. Es ist einfach ein Segen, dass es dich gibt. Und es ist ein Segen, dass du deine Ausstrahlung und deine Fröhlichkeit hast, trotz deiner Behinderung. Und das wünsche ich dir, dass du diesen Schatz auch weiterhin hier in unserer Gemeinde hereinträgst. Wir profitieren alle davon. Danke dir. Lasst uns, liebe Gemeinde, noch einmal schauen auf die Szene damals in Jerusalem am Tempel. Was ist da los? Da kommen Petrus und Johannes in den Tempel, um zu beten. Es ist die 9. Stunde, heißt es. Das ist eine etwas andere Zeitrechnung. Das ist nachmittags um 3 nach unserer Uhrzeit. Denn die Juden pflegen 3-mal am Tag zu beten. Das ist sehr wichtig. Man kann wohl sagen, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der tut es meist auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Aber in diesem Fall läuft die Geschichte ganz anders. Anstatt zu beten, wird ihnen vorher eine andere Aufgabe vor die Füße gelegt und der gehen sie nach. Es gibt ja auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Aber manchmal muss es einfach heißen, Not lehrt handeln. Und dann ist da auf der anderen Seite der andere. Von dem wissen wir nicht, wie er heißt. Sein Name wird nicht verraten, er bleibt namenlos. Und ich kann mir auch denken, dass das damals auch so war. Man hat immer nur gesagt, der Bettler da oder dieser Lahme oder der Behinderte, als ob er keinen Namen gehabt hätte. Und er sitzt da, um zu betteln. Er kann ja nicht kommen, aber er hat Leute, und auf die ist er angewiesen, die ihm helfen, dass er jeden Tag an diesen Platz gelangt. Aber dieses Mal geht er leer aus. Er bekommt weder Gold noch Silber noch Kupferstücke und stattdessen passiert etwas mit dem, dass er nicht mehr betteln muss. Nie mehr. Es heißt, er kam täglich, um zu betteln. Jetzt ist es so, er geht täglich in den Tempel, um zu beten und um Gott zu loben. Und darum geht es eigentlich. Dass wir mit unserem Leben, wie es auch sei, Gott loben. Die Situation ist etwas anders, als sie heute ist. Damals, als es noch keine Sozialversicherung gab und keine Behindertenhilfe gab, Da hatten Menschen, die behindert waren, das wäre, Julia, auch dein Schicksal gewesen, wenn du damals gelebt hättest, da hatten die keine andere Möglichkeit, als zu betteln. Und es hatte sich herumgesprochen, Menschen, die beten, die haben auch ein Herz für Menschen, die betteln und die Hilfe brauchen. Menschen, die beten, die geben auch was. Und das war der Grund, dass dieser Mann, von dem wir ja gehört haben, dass er von Geburt an lahm war, nachmittags um 3 sich an die Tür des Tempels begibt. Habt ihr gehört, ausgerechnet diesen Eingang nannte man die Schöne. Ich weiß nicht, wie die Leute, die damals zum Tempel, zur Kirche gingen, das gefunden haben. Just an diesem Eingang, an diesem Tor mit dem Namen die Schöne, saßen die Zerlumpten, die Kranken, die Armen, die Bettler. Übrigens, das ist heute noch so. Ich war am vergangenen Sonntagvormittag am Kölner Dom, eins der größten und wunderbarsten Bauwerke hier in Deutschland. Und ich habe rund um den Dom bestimmt 5, vielleicht waren es 7 oder 8 Menschen gesehen, die um eine Spende gebeten haben. Ganz offensichtlich ist das heute noch so. Menschen, die in ein Gotteshaus gehen, gehen nicht so leicht an denen vorüber, die Hilfe brauchen. Und im Grunde genommen tun ja eigentlich auch beide das Gleiche. Seht ihr, Menschen, die beten, die bitten Gott, er möge ihnen helfen. Menschen, die betteln, bitten ihre Mitmenschen, sie möchten ihnen helfen. Als Petrus und Johannes gerade in den Tempel wollen, spricht der Lahme sie an, wie er das zu tun pflegte. Habt ihr vielleicht eine kleine Spende für mich? Petrus und Johannes kannten ja das Szenario, war ja jeden Tag das Gleiche. Und die einfachste Übung wäre doch in diesem Moment gewesen, kurz in die Tasche zu greifen. Ein paar Münzen für den Klingelbeutel hat man ja immer dabei. Und dann hätten die, ohne nach links oder rechts zu schauen, dem das in die Hand geben können. Der Bettler hätte gesagt, danke, und alles wäre vorbei gewesen. Aber was ist das? Petrus und Johannes bleiben stehen. Manche sagen, wenn man das tut, dann hat man schon verloren. Ja, das ist der Grund, warum wir kennen ja solche Situationen aus Großstädten, wo auch Menschen sitzen, die etwas haben wollen. Das ist der Grund, warum wir häufig zur anderen Seite schauen oder geradeaus gucken. Denn in dem Moment, in dem man einem Menschen in die Augen geschaut hat, hat man das Angesicht gesehen. Und wer das Angesicht gesehen hat, der hat ein Ebenbild Gottes gesehen. Egal, ob jemand Bettler ist oder nicht, egal, ob jemand krank oder behindert ist oder gesund ist, wer jemandem in die Augen geschaut hat, der hat das Angesicht Gottes gesehen. Und dieser Bettler in diesem Moment am Tempel in Jerusalem, der war guter Hoffnung und dachte, ja, er hat mich angesehen. Jetzt kann er nicht anders, der Petrus. Jetzt wird er mir was geben. Das ist ein guter Tag heute. Und Petrus? Was soll er tun? Ja, was soll er tun? Ich habe mir das überlegt, was er vielleicht heute getan hätte. Hätte vielleicht sagen sollen, du, das nützt dir jetzt nichts, wenn ich dir ein paar Cent gebe. Geh morgen zum Verein Rückenwind, da gibt es Unterstützung, die helfen dir. Oder hätte er sagen können, weil er ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat und ein bisschen mehr davon versteht, wie Hilfesysteme funktionieren, hätte er sagen können, das hat keinen Sinn, dass du immer nur um ein paar Cent, um ein paar Euro bittest. Du brauchst etwas ganz anderes. Du solltest in eine geschützte Einrichtung gehen. Du brauchst einen Betreuungsplatz beim OBW oder bei der Lebenshilfe. Ich kümmere mich darum. Hätte er doch auch sagen können. Tut er nicht. Plötzlich sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und geh umher. Man könnte meinen, das ist frech. Ja, das ist regelrecht frech. Anstatt tatkräftiger Hilfe, nur einen guten Spruch loslassen. Mir hat neulich ein Mann gesagt, ich muss dir mal sagen, was mir am allerwenigsten geholfen hat, als ich vor einem Jahr ganz, ganz unten war. Das war ein gläubiger Christ, aber er sagte, die vielen Sprüche und Bibelverse, die haben mir am allerwenigsten gegeben. Müsste man nicht Petrus vorhalten und sagen, wie kannst du so einfach daherreden? Man könnte sogar darauf kommen und zu sagen, das ist doch Gotteslästerung, was der macht. Darf man einfach so mit dem Namen von Jesus umgehen? Das ist doch überheblich. Darf man Gott so herausfordern? Und was meint der Petrus eigentlich, als er sagt, was ich habe, das gebe ich dir? Was ist denn das, was er hat? In diesem Moment einfach nur Vertrauen. Das Vertrauen, Jesus ist mächtig, Jesus ist stark, Jesus richtet wieder Menschen auf. Petrus selbst hatte es erlebt. Solange er Vertrauen zu Jesus hatte, konnte er übers Wasser gehen. In dem Moment, als das Vertrauen weg war, ging er unter. Der Petrus, es war ein wankelmütiger Mensch. Mal war er Feuer und Flamme für Jesus, das andere Mal, Klaas, ich guck dich an, du hast schon mal beim Kreuzweg den Petrus gespielt. Mal ist er Feuer und Flamme für Jesus, wenige Augenblicke später kann er ihn verraten. Eigentlich einer wie du und ich, mit Glauben und mit Zweifel. Aber in diesem Moment hatte er Glauben, hatte er Vertrauen. Und er ist so davon überzeugt, dass sein Wort im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh umher, helfen würde, dass er den Lahmen bei der Hand genommen hat und ihn aufgerichtet hat. Er war sich ganz sicher, Gott wird handeln. Und du hast es vorhin so schön gesagt, Julia, ja, auch das gibt es. Das war deine erste Variante. So wahr Petrus das gesagt hat, so wahr glaubte er, dass Jesus helfen wird, und dann geschah das Wunder. An diesem Punkt gelange ich auch immer wieder und ich frage mich, warum können wir das heute nicht mehr so in der Weise, wie es uns von damals erzählt ist? Es wird berichtet, dass ein Papst, einmal Martin Luther, alle Schätze des Vatikans gezeigt hat. Und dann musste der Papst selber auch zugeben, ja, Silber und Gold haben wir schon. Da soll Martin Luther zu ihm gesagt haben, ja, man kann eben nicht alles haben im Leben. Darum kannst du nicht sagen, steh auf im Namen von Jesus Christus und geh umher. Ob das damit was zu tun hat, frage ich mich manchmal. Auch wenn wir das nicht so, genau so erleben und erfahren, aber wir können im Namen Jesu mehr tun, als unbekümmert und gleichgültig an denen vorüberzugehen, die in Not sind und die Hilfe brauchen. Und wenn es so geht, wie es uns von dem Dichter Rainer Maria Rilke erzählt wird. Der ist 1926 gestorben. Er hat für etliche Jahre in Frankreich, in Paris gelebt. Und er hatte die Angewohnheit, dass er jeden Morgen über einen bestimmten Platz ging zu seiner Arbeitsstätte, und an diesem Platz saß eine Frau, die auch bettelte. Rilke hat ihr nie etwas gegeben. Aber er hatte eine französische Begleiterin und die warf ab und zu mal ein Geldstück hin. Und irgendwann fragte sich die Frau, komisch, öfter gebe ich dir was und Rilke nie. Und sie hat ihn gefragt, warum geben Sie nie irgendwas? Und darauf hat Rilke geantwortet, wir müssten ihrem Herzen was geben, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit. Er legte diese Rose in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. Und da geschah das Unerwartete. Die Bettlerin blickte auf, während sie sonst immer nur nach unten auf den Boden sah. Sie sah den Geber, sie tastete nach seiner Hand. Sie küsste seine Hand, erhob sich mühsam vom Boden und ging weg. Eine ganze Woche lang war diese Frau verschwunden. Der Platz, wo sie immer saß, der blieb leer. Nach 8 Tagen saß sie plötzlich wieder an der gewohnten Stelle. Und sie hielt die ausgestreckte Hand hin wie immer. Als dieses Mal Rilke und seine Begleiterin vorbeigingen, fragte die Französin, sagen Sie mal, wovon hat dann die Frau die ganze Woche gelebt? Und Rilke antwortete, von der Rose. Julia, ich habe mir überlegt, so soll es auch sein. Amen. Freude und Leid teilen wir miteinander und auch das macht Gemeinde aus, dass wir aneinander Anteil nehmen. Am 12. August, heute vor einer Woche, verstarb im Alter von 72 Jahren unser Kirchenvorsteher Joachim Hacker aus der Fenderstraße Nummer 32. Seine Beerdigung war am vergangenen Freitag auf dem Friedhof an der ersten Südwicke. Und am 9. August verstarb im Alter von 98 Jahren Frau Johanna Janssen. Sie wohnte zuletzt im Ancora-Ring. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof in Raudermoor. Lass uns miteinander beten. Gott, unser Leben ist ein Geschenk, das du gibst, aber das uns auch einmal wieder genommen wird. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit und Stunde kommt. Vor dir gedenken wir unserer verstorbenen Joachim Hacker und Johanna Janssen. Wir danken dir für alles, was du ihnen in ihrem Leben geschenkt hast und womit sie das Leben anderer reich gemacht haben. Wir befehlen sie dir an, wo sie nun alles Leid und Kummer und Schmerz hinter sich haben und in dir und bei dir aufgenommen sind, in deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich für alle, die um Joachim Hacker und Frau Janssen trauern, schenke ihnen Trost, Hoffnung, Halt. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und auch das haben wir mitzuteilen. Gestern wurde das Paar getraut hier in unserer Kirche. Unsere Kirchenvorsteherin Bianca Brunken und Matthias Brunken aus der ersten Südwicke. Lasst uns auch für die beiden noch einmal beten. Gott, wir danken dir, dass du Mann und Frau füreinander bestimmt hast. Wir danken dir, dass sie deinen Segen empfangen durften und die Familie Brunken nun unter deinem Segen und mit deiner Zusage ihr Leben miteinander teilen darf. Sei du bei ihnen in guten und auch in schweren Zeiten. Amen. Wir möchten noch herzlich Dank sagen für die Kollekten. Beim Einschulungsgottesdienst wurde für Brot für die Welt gesammelt. 165 Euro waren das. Im Kindergottesdienst 19 Euro. Am vergangenen Sonntag im Klingebeutel für Brot für die Welt 141 Euro und anlässlich der Beerdigung wurde für den Verein Rückenwind gesammelt 323 Euro und 32 Cent. Heute wird um 11.30 Uhr, da oben steht es auch, der Prediger der Gemeinschaft, Christian Stöckel, der ja hier auch für unseren Raum und für unsere Gemeinde zuständig war, verabschiedet in der Kirche in Irhofe. Herzlich einladen möchte ich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Herrn Pastor Detjen um 10 Uhr und zur gleichen Zeit ist auch der Kindergottesdienst. Und ich möchte einladen, vielleicht ist das eine Gelegenheit, gerade auf dem Hintergrund der Geschichten und Texte, die uns heute beschäftigt haben, einen Gruß jemandem zu bringen, der sich über diesen Gruß aus dem Gottesdienst freut. Dazu liegen Karten auf dem Altar. Man kann nach dem Segen einfach nach vorne gehen und eine Grußkarte mitbringen und jemandem ein Zeichen geben, dass man an ihn oder sie gedacht hat. Ich möchte an dieser Stelle herzlichen Dank sagen unserer Küsterin für den Dienst, unseren Kirchenvorsteherinnen, unserer Organistin, und auch noch einmal dem Gitarrenchor unter der Leitung von Melanie Ibelings. Wir sind uns noch nicht so ganz einig. Und ich habe überlegt, ich frage einfach mal die Gemeinde. Das ist nun das zweite Mal, dass ihr spielt. Ganz wunderbar. Herzlichen Dank dafür. Ich habe gesagt, es ist schön, wenn ihr hier unten steht im Altarraum. Ihr habt gesagt, nein, wir würden ja lieber von oben spielen. Das haben wir nun auch heute gehabt und ausprobiert. Jetzt frage ich einfach mal die Gemeinde. Wie soll es denn in Zukunft sein? Denn die werden nicht zum letzten Mal heute da gewesen sein. Jetzt hat jeder das gehört, was er hören wollte, ne? Das ist auch schwierig, frage ich. Das sagt wieder so einer, der musikalisch besonders begabt ist. Wer ist dafür, wenn der Gitarrenchor das nächste Mal kommt, dass der unten hier im Altarraum steht? Ihr seht das, ne? Wer ist dafür, dass die auch oben dort ganz gut untergebracht sind? Das war eine ganz knappe Mehrheit für unten. Wir freuen uns auf euer Lied. Wir wollen jetzt Fürbitte halten. Nach jeder kurzen Bitte lasse ich einen Moment Pause und gebe Gelegenheit, dass jeder von uns in der Stille für sich weiterbeten kann. Danach sprechen wir gemeinsam das Vaterunser und vor dem Segen singen wir dann noch eine Strophe, die anschließend hier vorne angezeigt wird. Lasst uns zum Gebet und zum Segen aufstehen. Gott, wir kommen zu dir und bitten, erhöre unser Gebet. Sei du bei denen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Stehe du denen bei, die in der kommenden Woche einen schweren Gang vor sich haben. Wir bitten dich für die, die krank sind und die trauern. Und sei du den Menschen nah, die Opfer der Katastrophe von Genua geworden sind. Und alles, was wir noch zu beten haben, sagen wir dir mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wie wir es erbeten haben, so will er es tun. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.